Ja, wollen wir gucken, ob die Technik an der Stelle auch gut klappt und ihr verstehen könnt. Ich glaube, das war kein Zufall, dass vor 5 Jahren, beim ersten Mal, als der Freiraum gefeiert wurde, Hans-Wilhelm Erm für seine Predigt einen Vers ausgesucht hat, der aus Psalm 31 ist. Da, oh, ein zu viel. Da ist er, genau. Ja? Ja, du stellst meine Füße auf weiten Raum. Das war der Vers damals und ich finde das ein ganz wunderbares Bild. Alles okay? Okay, ja. Ja, wenn ich diesen Vers höre und lese, dann tun sich bei mir verschiedene Bilder auf, die ja ich von einem Spaziergang habe, von mancher Wanderung. Wenn ich so vor einer freien Fläche stehe, am Waldrand, der Blick wird weit oder auch am Strand. Ihr kennt solche Momente. Und damit verbunden dieses Gefühl von Weite. Und ich habe Lust loszugehen. Gerade auch deshalb, weil es nicht nur einen festen, bestimmten Weg gibt. Und ich will das heute als Anlass nehmen, noch einmal mit euch darüber nachzudenken. Was bedeutet das für uns, für unseren Glauben, für uns als Gemeinde? Dieses Bibelwort, aber vor allem auch dieses Wort, Freiheit, das da jedes Mal im Namen dieses Gottesdienstes ja im Grunde mitschwingt. Ein Raum, in dem wir Freiheit erleben und erfahren dürfen. Das sollte eigentlich für jeden Gottesdienst als Überschrift da stehen. Ja, wenn man Menschen heute interviewen würde, also jetzt nicht heute Morgen beim Kirchencafé, sondern vielleicht morgen in der Fußgängerzone und würde fragen nach dem christlichen Glauben, dann würde es vermutlich einen Grundtenor in Antworten ganz häufig geben. Gläubig sein, Christ sein, das bedeutet, sich an die Gebote Gottes zu halten, nach den Grundsätzen, nach dem Vorbild Jesu zu handeln. Ja, man könnte sagen, leben so, wie Jesus uns das aufgetragen hat. Und wer würde da widersprechen? Wenn man genauer hinschaut, dann wird immer wieder auch ein bestimmtes Grundbild vom Glauben deutlich. Und ja, ich glaube, das gilt auch für uns als Gemeinden ganz oft. Gott hat seinen Willen uns Menschen ganz klar offenbart. Und den wollen und wissen wir ergründen. Und ja, der ist auch in der Bibel klar zu sehen. Und mit der Umsetzung, da tun wir uns immer wieder schwer. Und daher haben wir so sehr die Vergebung nötig, wo wir diesem Willen verfehlen. Und dieses Bild von Glauben, das hört sich auf den ersten Blick natürlich auch sehr plausibel an. Glaube als ein klar beschriebenes Verhältnis, eine Lebenspraxis, die wir versuchen, von Gott her zu definieren. Und wo es auf der einen Seite immer wieder Scheitern gibt und auf der anderen Seite aber auch ganz viel Vergebung. Dieses Bild von Glauben, Glauben als eine Praxis, mit Gott zu leben, vor ihm zu leben, ja, die zieht sich gerade auch durch den ersten Teil der Bibel. Aber ich habe gemerkt, viel stärker ist da noch etwas anderes, ein anderes Motiv. Gott möchte uns zuallererst Freiheit schenken. Freiheit von etwas und Freiheit zu etwas. Das Geburtsdatum des Volkes Gottes, der Auszug aus Ägypten, das ist ganz viel Freiheit. Das ist ein entscheidendes Ereignis. Freiheit aus der Knechtschaft, aus der Fronarbeit in Ägypten. Und da stellt Gott zum ersten Mal sein Volk in einen großen Freiraum und sagt, du musst dich nicht mehr abrackern, um leben zu dürfen. Ich schenke dir Leben. Und diese Geschichten, die dann folgen, die erzählen andererseits davon, wie schwer es den Israeliten auch immer wieder gefallen ist, in diese Freiheit hineinzukommen, davon zu leben und damit zu leben, damit umzugehen, in richtiger Weise. Ja, und dann über 1000 Jahre später stellt sich Jesus vor die Menschen und spricht ihnen das nicht nur zu, sondern er lässt es sie auch in den Begegnungen spüren und es erleben. Er sagt, Gott hat mich gesandt zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen. Lukas 4. An anderer Stelle, wenn euch der Sohn frei macht, so seid ihr wirklich frei. Johannes 8. Und diese Freiheit, die wird dann später bei Paulus zu einem ganz zentralen Thema, diese Freiheit in Christus. Und da sagt er, zur Freiheit hat euch Christus befreit. Lasst euch nicht mehr das Joch der Knechtschaft auflegen. Und dabei hatte er vor allem auch die vielen jüdischen Gesetze vor Augen, vor allem die Beschneidung, die damals eine ganze Reihe auch forderten für die griechischen Christen, die zum Glauben gekommen waren, als Teil des Heilswegs. Das Thema Freiheit ist der rote Faden, der sich durch den Glauben der Bibel hindurchzieht. Was ist jetzt damit gemeint? Was ist das für eine Sprengkraft, die Luther ja auch später, gerade in der Reformation, entdeckt hat? Eine ganz zentrale Schrift damals hieß die Freiheit eines Christenmenschen. Ich will es schlicht so sagen, Gott definiert unser Verhältnis zu ihm nicht zuallererst nach dem, wie wir leben, was wir zustande bringen, auch wie wir fromm und geistlich leben, sondern zuallererst daraus, dass er sich für uns entschieden hat und dass wir seine Kinder sein dürfen. Und weil Jesus uns befreit hat aus einer Knechtschaft, die noch viel härter ist als die unter dem Pharao, nämlich von der Macht von Schuld und Sünde, die uns vor Gott anklagen will. Und weil er uns diese Gotteskindschaft geschenkt hat, dadurch dürfen wir diese Freiheit erleben. Und diese einzigartige Beziehung, die steht noch vor unserem Tun. Und das ist ganz wichtig. Und da will ich gleich noch an anderer Stelle auch darauf zurückkommen. Diese Beziehung steht vor unserem Tun. Und sie schenkt mir die Freiheit. Und ich sage das so deutlich, weil ich glaube, dass es unter uns längst nicht selbstverständlich ist. Wenn ich an meinen Glauben, vielleicht mit 20, zurückdenke, dann war er überhaupt nicht geprägt von Freiheit, sondern von, ja, oft von einem schlechten Gewissen gegenüber Gott. Schaffe ich das, ein gutes geistliches Leben zu führen? Oder ist Gott irgendwie sauer, wenn ich mich mal wieder so lange nicht bei ihm gemeldet habe? Bis mir klar wurde, ja, Glaube, das bedeutet sogar die Freiheit, gehen zu können, auch wenn ihm das viele Schmerzen bereitet. Und dann aber auch die Freude, wiederzukommen, ohne von ihm niedergemacht zu werden. Und damals wurde mir diese Geschichte, die ihr alle kennt, vom Vater und von dem Sohn, der zurückkommt, so unglaublich groß, als Bild für diese Freiheit. Ich muss heute immer wieder daran denken, wenn manche so an der Kirchentür gleich sich entschuldigen mit einem schlechten Gewissen und sagen, ja, ich war ja so lange nicht wieder hier. Und das manchmal auch ein Grund ist, warum sie gar nicht mehr kommen. Aus diesem schlechten Gewissen heraus. Wo ist da die Freiheit? Wo ist die Freiheit in meinem Glaubensleben? Und ebenso hat mich die Frage so stark beschäftigt, was darf man als Christ und was darf man nicht? Und ich habe die Antwort nicht nur in der Bibel gesucht, sondern vor allem auch in Vorbildern in der Gemeinde. Und diese Frage, die ist ja nicht einfach gleichgültig. Aber ich habe mehr und mehr wahrgenommen, dass verschiedene Menschen in der Nachfolge Jesu zu einer unterschiedlichen Lebenspraxis kommen. Und das hat mich verunsichert. Und auch sehr unterschiedlich Gottesdienst feiern. Für die einen die intensive Art, Gott nahe zu sein, für die anderen nur schwer zugänglich. Und der Paulus, der hat das schon damals erlebt, der ringt mit den Korinthern, die nicht nur intensiven Worship gemacht haben, sondern bei denen auch die charismatischen Gaben des Heiligen Geistes so richtig reingehauen haben und wo einiges passiert ist. Und wo andere da standen und sagen, wie kann das sein? In einem christlichen Gottesdienst. Vielleicht merkt ihr, das alles sind Auswirkungen dieser Freiheit, in die Gott uns im Glauben gestellt hat. Und als ich meine Beziehung zu Gott mit diesem Blick der Freiheit sehen konnte, da wurde diese Frage nicht einfach gleichgültig, aber es hat sich für mich etwas Entscheidendes verändert. Ich bekam wieder Lust und Freude am Glauben, Lust mit ihm loszugehen auf dieses weite Feld mit ihm, auf dem es nicht nur einen Weg gibt. Vielleicht mögt ihr jetzt fragen, hat Gott das wirklich so gewollt mit der Freiheit? Ich möchte mit euch einen kurzen Abstecher machen in die Welt der Familie. Und einfach mal fragen, ich weiß nicht, wie ihr das beantworten würdet, was heißt das eigentlich, erwachsen zu werden? Wenn wir die Kinder etwa im Kindergartenalter vor Augen haben, dann ist das Wichtigste, klare Regeln kennenzulernen und in den Raum zu stellen. Was ist erlaubt und was darf ich nicht? Und Kinder in dem Alter, die lieben das, Regeln aufzustellen, aber auch andere daran zu erinnern und zu sagen, stopp, das darfst du nicht. Das Diskutieren, warum, wieso, das ist in der Zeit noch überhaupt nicht dran. Da ist es, die Klarheit ist wichtig. Bei älteren Kindern und erst recht bei Teenagern ist das schon überhaupt nicht mehr so einfach. Ja, wir können uns gleich mal darüber austauschen. Klare Regeln für das Zusammenleben sind nach wie vor wichtig. Aber es wird doch immer wichtiger, auch zu begründen und zu verstehen. Warum? Warum tut das dir und dem Zusammenleben nicht gut? Und oft braucht das ziemlich viel Reibungsenergie, wenn ich die Regel nicht einfach wegnehmen will. Ja, und dann kommt irgendwann der Punkt, da rückt dieses klare, eindeutige Geländer der Regeln und Weisungen immer weiter weg. Weil Eltern nicht mehr auf Schritt und Tritt sagen können, was zu tun und zu lassen ist. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, an dieses Gefühl, als ich das erste Mal in Münster in meiner Studentenbude war, 9 Quadratmeter. Aber das war Freiheit. So dieses Gefühl, jetzt kann ich tun und lassen, was ich will. Ist ja nicht so, als wäre das zu Hause so eng gewesen. Zum Beispiel irgendwann bis spät in die Nacht von Freunden nach Hause kommen, bis in die Puppen fernsehen auf meinem kleinen Schwarz-Weiß-Fernseher, so groß, 1989. Naja, ich habe jetzt nicht total ausschweifendes Leben geführt. Aber das war wichtig. Und ich habe bald gemerkt, und das war die andere Seite, nicht alles tut mir gut. So, und jetzt ist das, was meine Eltern in mich hineingelegt haben. Worte, Ratschläge, Hinweise. Das war mit dem Moment ja nicht einfach alles passé. Aber ich habe mich weiter an dem auch orientiert. Aber es war nicht in jeder Situation, in jeder Frage ein Anruf zu Hause. Du Mama, was soll ich jetzt machen? Kannst du mir da mal helfen? Darf ich das? Sondern es war die Haltung, es waren wichtige Werte, die durch meine Eltern weiterhin präsent waren und mich auf andere Weise begleitet haben, auch mir halfen, meinen Weg zu finden. Und es wurde im Rückblick zu einem Gesamtbild, das aus einer langen, intensiven Gemeinschaft entstanden ist und mehr sich auch verändert hat zu etwas Eigenem. Und das ist der Punkt. Und schließlich in einer Partnerschaft. Wie wäre das, wenn das tägliche Zusammenleben dezidiert festgelegt wäre durch ein großes Plakat, in dem 99 Regeln draufstehen, wie wir uns zueinander verhalten haben und wie nicht? Wenn die Beziehung gut und intensiv ist, dann möchte ich so leben, dass es dem anderen Freude macht und gut tut. Warum erinnere ich an das? Ihr kennt es ja. Du stellst meine Füße auf weiten Raum. Das bedeutet, Gott ist diesen Weg gegangen mit seinen Kindern. In das Mündigwerden, in das Erwachsenwerden, in die Freiheit, die ja auf andere Weise sehr anspruchsvoll ist, weil sie nur aus einer persönlichen Beziehung erwachsen kann. Und das zeichnet sich ab, nämlich am Morgen des Pfingstfestes. Da gab es vorher ein heiliges Feuer, ein Heiligtum in der Stiftshütte, im Tempel, einen zentralen Ort, an dem Gott unter den Menschen wohnte. Und das war auch verbunden mit einer klaren Gesetzgebung. Ungefähr 623 wichtige Gebote und Verbote zählte die jüdische Tradition zur Zeit Jesu. Die Pharisäer wachten darüber. Und dann stehen an diesem Pfingstmorgen auf einmal die kleinen Feuerflammen über jedem einzelnen von denen, die da im Raum sind, der Jünger. als Zeichen des Heiligen Geistes. Und an diesem Tag nimmt Gott durch seinen Geist in jedem Einzelnen von ihnen Wohnung und wird jeder zum Tempel des Heiligen Geistes. Seht ihr den Zusammenhang? Pfingsten ist das Fest des Erwachsenwerdens. Gott gibt jedem etwas von sich mit, weil er möchte, dass wir mündig werden, eigenständig gehen können in diese Welt, in unser Leben hinein, aber erfüllt mit seinem Heiligen Geist. Gott stellt uns damit in diese besondere Freiheit, die anders ist als ein Pilgern zu zentralen Formen, Geboten, Vorgaben des Glaubens. Luther hat das einmal so zugespitzt, sinngemäß: Wenn wir als Christen vom Geist Gottes erfüllt sind, dann können wir selber Dekaloge schreiben. Dekaloge, die 10 Gebote. Und übersetzt für uns heute: dieser Glaube, der von Gott, wie wir ihn in der Bibel kennenlernen können, durchdrungen ist, der lebt nicht zuerst von einem Regelwerk gemeindlicher Lebensordnungen, von biblischen Tugend- und Lasterkatalogen, sondern von einer Prägung, die Gott uns in der Begegnung mit ihm mehr und mehr gibt. Beziehung steht vor dem Tun, hatte ich eben gesagt. Und das gilt auch hier. Du stellst meine Füße auf weiten Raum, vielleicht merkt ihr aber auch, dass diese Freiheit, die ist nicht nur anspruchsvoll, es ist auch eine Freiheit, die manches Mal zur Herausforderung wird. Denn da, wo der Heilige Geist sich mit einer einzigartigen Persönlichkeit verbindet, da sieht das Glaubensleben, da sehen die Konsequenzen, die jeder daraus zieht, auch unterschiedlich aus. Manches Mal, recht oft, und sie können auch zum Anstoß werden für andere und zu einer echten Herausforderung für eine Gemeinschaft und eine Gemeinde. Nicht nur bei Paulus und den Korinthern, die darum stritten, ob man als Christ das Fleisch, das auf den Altären schon geopfert wurde, das waren damals sozusagen die Metzgereien, ob man das essen dürfte, das Götzenopferfleisch. Vor geschätzt 100 Jahren, waren einige von euch noch nicht dabei, da war es die Frage, darf man als Christ in ein Tanzlokal gehen? Vielleicht vor 50 Jahren, darf man als Christ Karneval feiern? Und die Kleiderordnung beim Gottesdienstbesuch? In Jeans? Vielleicht vor 30 Jahren, darf eine Band in der Kirche spielen? Natürlich nicht in Ruppelrath, aber... Und so können wir weitermachen, auch in jüngster Zeit, mit so kleinen Themen. Ein Sofa in der Kirche? Oder kann man in der Kirche mit einem Kaffeebecher in der Hand Gottesdienst feiern und Worship feiern? Ich meine, für manche eher eine praktische Frage. Das sind Fragen, aber das sind nur kleine Fragen. Es gibt aber auch ganz andere, um die viele hart ringen. Und in der Seelsorge, wo manchmal vom Pfarrer eine klare Antwort erwartet wird, am besten noch mit einem Verweis auf eine Bibelstelle. Ist es okay, dass wir vor der Ehe zusammenziehen? Und ganz aktuell, wie steht eine Gemeinde dazu, wenn ein gleichgeschlechtliches Paar als Christen bewusst vor Gott den Bund fürs Leben schließen will und um seinen Segen bittet? Und in der Gemeinde ist die Erwartung da, dass es doch eine klare biblische Wegweisung gibt, oder? Aber bei all den Themen, kleinen oder großen, kommen Christen zum Teil nach ernsthaftem Ringen, Beten, Lesen in der Bibel zu unterschiedlichen Ergebnissen. Und wir ahnen, dass von Gott und von der Bibel her doch nicht alles so klar zu erkennen ist, wie wir uns das wünschen würden. Ist das etwa auch damit gemeint? Du stellst meine Füße auf weiten Raum? Ich glaube, dass Gott uns auch in den konkreten Fragen der Nachfolge viel mehr Freiraum gibt, aber auch zumutet, als wir es denken. Aber jetzt höre ich in manchen Gedanken auch einen lauten Widerspruch. Ist denn da nicht alles beliebig? Wo bleibt die klare Orientierung? Die Ausrichtung unseres Glaubens? Und daher ist mir dieser letzte Punkt am allerwichtigsten. Ja, diese Freiheit braucht eine klare Ausrichtung. Sonst wird das einfach zu Beliebigkeit. Aber diese Ausrichtung ist nicht zunächst eine Sammlung von Geboten und Konventionen, die Gott uns auf Anfrage zukommen lässt, sondern eine lebendige Beziehung zu Jesus, der unsere Mitte ist und auch die Mitte der ganzen Bibel. Er sagt von sich als Person, ich bin nicht gekommen, das Gesetz aufzulösen, sondern es zu erfüllen. Und dabei meint er nicht weitere Gebote, die er verkündigt, sondern es bedeutet, von der Beziehung zu ihm her bekommen all diese Fragen über die Gestaltung unseres Lebens ihre Ausrichtung. So könnte man in ganz anderem Sinne sagen, die Fragen, wie wir als Christen leben sollen, als Gemeinde zusammen leben und auch Gottesdienst feiern, die sind wortwörtlich oder wörtlich gesehen relativ. Wer Latein kennt, der weiß, das heißt wörtlich bezogen auf, relativ bezogen, nämlich auf Jesus, der uns in all dem verbindet. Ja, was heißt das jetzt konkret? Bei dem alten Kirchenvater Augustin, der lebte im 4. Jahrhundert nach Christus, also nicht gerade in der Postmoderne, da fand ich einen bemerkenswerten Satz, der uns für heute helfen kann, mit dieser Freiheit im Glauben umzugehen. Er sagt, im Notwendigen Einheit, im Zweifelhaften Freiheit, in allem aber die Liebe. Im Notwendigen Einheit, im Zweifelhaften Freiheit, in allem aber die Liebe. Das heißt, es gilt bei den vielen umstrittenen Fragen zunächst zu unterscheiden und auch beim Lesen der Bibel. Wo geht es um dieses Heilsnotwendige, um unsere Mitte, die Beziehung Gottes zu uns, der Weg Jesu zu unserem Heil. Und diese Mitte braucht eine Klarheit und eine Einheit. Und all unser Engagement als Kirche und Gemeinde in dieser Welt. Darauf wollen wir alle Energie verwenden. Aber es gibt eben viele andere Fragen, über die kann man als Christ unterschiedlich urteilen und auch unterschiedlich die Bibel lesen. Hier brauchen Menschen ebenso Begleitung. Doch hier gesteht Gott uns diese Freiheit zu, weil es ja letztlich auch eine Unschärfe enthält. Paulus sagt einmal, wir können die Dinge nicht so sehen, sondern wie in einem trüben Spiegel und nur so beurteilen. Und erst wenn wir ganz bei Gott sind, dann werden wir aus Gottes Augen sehen können. Aber dennoch gilt bei aller Freiheit dieses wichtige Kriterium. Und das hat sich Augustin nicht einfach ausgedacht, sondern das steht schon selbst in der Bibel, Galater 5, Vers 1. Die Liebe ist des Gesetzes Erfüllung. Und Augustin, der spitzt das noch einmal zu. Also es geht um die Liebe zu Gott, zu meinem Nächsten und auch auf das Achten auf mich selbst. Und Augustin sagt das dann, liebe und tu, was du willst. Provozierend, oder? Aber wenn wir es wirklich echt verstehen und wenn es dann um die umstrittenen Themen geht und ich dazu nicht einfach das Bibelregister aufschlagen kann, dann hilft mir diese Frage, wie weit diese Freiheit geht. Fördert oder belastet es meine Beziehung zu Jesus? Geht dadurch auf Dauer in einer Beziehung zu jemand anderem, einer Gemeinschaft, etwas kaputt? Tut es dir selber nicht gut? Drei unterschiedliche Fragen, die uns die Liebe hier stellen kann in der Gestaltung unseres Lebens und uns helfen kann, mit dieser Freiheit in guter Weise umzugehen. Natürlich ist es dabei entscheidend, dass wir eng im Kontakt bleiben zu Gott, im Gebet und zu seinem Wort. Nicht immer kommen diese unterschiedlichen Antworten und Prägungen zusammen. Aber wenn ich um Jesus, die gemeinsame Mitte, weiß, dann kann ich diese verschiedenen Antworten auch als eine Bereicherung erfahren und erleben und auch stehen lassen, ohne sie zu bewerten und zu beurteilen, im letztlichen Urteil, das Gott zusteht, die verschiedenen Weisen zu leben, die unterschiedliche Weise, Gott morgens zu feiern am Sonntag, um 10 Uhr, um 11 Uhr oder um 12 Uhr, als ein Zeichen dieses großen Freiraums, in den Gott uns als seine Kinder gestellt hat. Amen. Wir hören jetzt oder singen noch ein Lied zusammen und dann gibt es gleich einfach die Möglichkeit, spontan Rückmeldung zu geben, Widerspruch oder einfach Fragen.